Im Jahr 2020, das ist jetzt schon ein bisschen her, gab es einen Versuch von der Coding Association of America, das Programm YouTube-Download vom Internet irgendwie runterzukriegen, mit der Begründung, dass es ja zur Urheberrechtsverletzung verwendet wird. YouTube-DL ist die konkrete Bezeichnung von diesem Programm und es erlaubt nichts anderes als einfach, man kann dem Programm ein YouTube-Video geben und das lädt es dann für einen runter. Man kann aber natürlich auch von anderen Streaming-Seiten einfach eine URL einfügen und relativ viele funktionieren dabei. Damals ging es um den Quellcode des Programms, also das, was notwendig ist, um praktisch das Programm zu erstellen und dann zu verwenden, welches damals bei GitHub gehostet wurde. Es gab einen öffentlichen Aufschrei und dann wurde der Programmcode auch wieder online genommen. Dieses ganze Thema geht jetzt allerdings in die zweite Runde und ich habe jetzt hier am Telefon Jonas von Uberspace. Es gibt nämlich nun eine Klage gegen euch. Ganz konkret, vielleicht ganz kurz an der Stelle, Uberspace ist ein Hosting-Provider, kann man es glaube ich gut nennen. Im Wesentlichen eine Plattform, wo man sich so einen Webserver praktisch mieten kann, um Webseiten anzubieten. Was wird euch jetzt konkret bei dieser Klage eigentlich vorgeworfen und von wem ist die Klage?
Also die Klage wird von drei Vertretern der Musikindustrie geführt über die Kanzlei Rasch in Hamburg. Ja, also vorweg, YouTube-DL hat eine Website unter youtube-dl.org und diese Website wird bei uns gehostet. Der Witz an der Sache ist, auf der Website ist eigentlich nicht viel drauf. YouTube-DL wird auf GitHub gehostet und auf der Website gibt es zwar so ein paar Menüpunkte, also zum Download, Dokumentation, Support und so weiter, aber schon diese Menüpunkte verweisen alle auf Seiten bei GitHub. Bei uns liegt praktisch nichts, insbesondere liegt dort nicht das Tool selbst. Was uns jetzt bei der Klage konkret vorgeworfen wird, ist, tja, schwer zu sagen. Ich gebe es einfach mal so wieder. Also wir würden halt dazu beitragen, dass wirksame Schutzmaßnahmen umgangen werden beim Download von YouTube-Videos und dass wir also dazu beitragen, dass Software verbreitet wird, die das ermöglicht und dass wir in diesem Zuge dann verpflichtet wären, Auskünfte zu erteilen. Da geht es der Kanzlei vornehmlich darum, herauszufinden, wer denn die Personen hinter der Entwicklung von YouTube-DL sind und es geht auch um Auskünfte in der Form von, wie oft wurde es runtergeladen, wie viel Umsatz wurde damit erzielt und so weiter. Und ja, dann wird eben festgestellt, dass wir verpflichtet sein, Schadensersatz zu bezahlen und am Ende natürlich die Kosten für die anwaltliche Vertretung der Musikindustrie entschädigen zu müssen. Da geht es dann nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz um 2.700 € ungefähr. Ja, so viel erstmal dazu, was uns vorgeworfen wird.
Da kann ich direkt an der Stelle einhaken. Wir können einfach vielleicht, glaube ich, diese Vorwürfe einmal kurz durchgehen und gleich anfangen, weil mit diesem Programm können Videos runtergeladen werden. Das ist ja an und für sich kein Straftatbestand in irgendeiner Form, nicht mal zivilrechtlich irgendwie. Wo ist da wirklich das Problem?
Ja, also das Problem ist zum einen, der Download von Inhalten ist im Prinzip erstmal durch das Recht auf die Privatkopie gedeckt, das wir hier in Deutschland haben, wobei dieses Recht nicht völlig unbegrenzt gilt. Das wird unter anderem dadurch eingeschränkt, dass keine wirksamen Schutzmaßnahmen umgangen werden können. Und das ist immer so der Witz schlechthin, was diese Formulierung der Wirksamkeit bedeuten soll, denn wenn der Schutz wirksam wäre, könnte er nicht umgangen werden. Aber jedenfalls ist die Positionierung der Gegenseite, dass YouTube wirksame Schutzmaßnahmen umsetzen würde, die einen Download normalerweise verhindern und dass YouTube-DL die eben umgehen würde. Das, was da als Schutzmaßnahme bezeichnet wird, ist aus unserer Perspektive und auch aus der Perspektive vieler anderer, auch vieler Juristen nebenbei, derart schwach, dass es eigentlich zu hoch gegriffen scheint, da den Begriff Schutz überhaupt in den Mund zu nehmen. So ist halt jetzt im Moment der Stand der Dinge an der Stelle. Also der Vorwurf ist, es wird halt eine Schutzmaßnahme umgangen und das macht die ganze Angelegenheit dann jetzt strittig an der Stelle.
Und diese Strittigkeit würde dann wahrscheinlich in einem Gerichtsprozess geklärt werden. Aber eigentlich betrifft es ja gar nicht euch, sondern das betrifft ja das Programm, das ihr ja nicht entwickelt oder also im Wesentlichen ja nur diese Webseite betreibt. Wie kommt da jetzt Uberspace als praktisch Plattform, die eigentlich nur die Webseite ermöglicht, mit ins Spiel in der Verantwortungsfrage?
Tja, da stellst du im Grunde eine Frage, die eigentlich eher die Kanzlei Rasch beantworten müsste, denn mir gibt das offen gesagt Rätsel auf. Also wir haben YouTube.dl nicht entwickelt, wir haben es nicht vertrieben, nicht zum Download angeboten, wir haben damit keine Einnahmen erzielt. Also irgendwo frage ich mich, wo bitte sind wir denn drin in dieser Gleichung? Wir hosten eine Visitenkarten-Website, die im Wesentlichen auf GitHub verweist, wo man das Tool dann auch bezieht. Und aus meiner Sicht sieht das schon sehr so aus, dass sich die Gegenseite da wahnsinnig aus dem Fenster lehnt, um da eine Mittäterschaft, also tatsächlich so weit geht man dann in der Klageschrift, eine Mittäterschaft oder ersatzweise doch bitte wenigstens eine Störerhaftung da irgendwie zu konstruieren. Aber ich und auch viele andere Leute schauen da drauf und haben da nur große Fragezeichen in den Augen, wie da dieser Zusammenhang herzustellen sein soll. Mir geht das Rätsel auf.
Du hast jetzt gerade Störerhaftung gesagt. Das ist ein Begriff, der öfters auftaucht in dem Kontext. Was sind denn da eigentlich die rechtlichen Vorgaben für sowas wie Uberspace, was irgendwie eingehalten werden muss bei der Frage, so welche Webseiten werden angeboten? Also gerade in diesem Urheberrechtskontext.
Nun ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir als Hosting-Provider überhaupt keine aktive Prüfungspflicht haben. Also wer bei uns Kunde wird, der muss nicht erst seine Website sozusagen durch uns abnehmen lassen, sondern der kann erstmal alles veröffentlichen, was er will. Jetzt können dabei natürlich auch Rechtsverstöße passieren und das heißt dann eben jemand, der sich in seinen Rechten verletzt fühlt, zum Beispiel in urheberrechtlichen Fragen, tritt dann eben an uns heran. Und ab dem Moment, wo wir Kenntnisnahme erlangen, entsteht dann auch eine Prüfungspflicht. Dann müssen wir also gucken, ist dieser Vorwurf gegeben und dann müssen wir dem auch nachgehen. Und dann gibt es halt Fälle, die sind sehr offensichtlich. Also was weiß ich, wenn wir dann bei der Überprüfung feststellen, da wird frei zum Download irgendein kompletter Spielfilm angeboten, während er jetzt gerade noch im Kino läuft oder so, dann können auch wir als Laien trivial sagen, ja gut, dass das eine Urheberrechtsverletzung ist, das sieht jeder, die müssen wir unterbinden und dann tun wir das auch und dazu sind wir halt gesetzlich eben auch verpflichtet. Es gibt auch viele andere Fälle, jetzt von Urheberrecht mal ganz abgesehen, wo wir dann auch entsprechend tätig werden müssten. Das beschränkt das Gesetz aber entsprechend auch auf offensichtliche Fälle. Also wir sind ja jetzt eben gerade Hoster und keine Juristen und schon gar keine Richter. Also wenn wir da drauf gucken und sagen, wissen wir nicht so recht. Und im Urheberrecht gibt es zum Beispiel ja auch so Fälle, dann meldet sich jemand bei uns und sagt, ja, auf der Website ist ein Foto. Ich habe das Foto gemacht und die Person verwendet das. Da ist es dann im Gegensatz zum Kinofilm nicht ganz so einfach, denn wir können am Ende nicht überprüfen, ob die Person dieses Foto gemacht hat. Wir können auch nicht überprüfen, ob es da irgendwelche Verträge über Nutzungsrechte oder so gibt. Da müssen wir dann halt schon auch sagen können, tut mir leid, wissen wir nicht. Das müsstest du bitte gerichtlich klären lassen. Und wenn ein Richter entscheidet, das ist Missbrauch und das muss weg, dann machen wir das weg und ansonsten eben nicht. Und aus unserer Perspektive ist das hier eben auch so ein Fall, dass wir halt eine Prüfung vorgenommen haben und eben zu dem Schluss gekommen sind, so klar ist das eigentlich nicht, dass wir das da direkt weghauen müssten. Abgesehen davon, dass das, was wir weghauen würden, ja nicht die Präsenz von YouTube.dl im Internet ist, sondern nur deren Visitenkarten-Website. Also das wäre eher ein kleiner Aspekt, der jetzt die Verfügbarkeit des Tools im Wesentlichen überhaupt nicht beeinträchtigen würde.
Da kommen wir auch, glaube ich, genau zu dem Punkt, warum ich am Anfang auch nochmal das Vorgehen 2020 angesprochen habe, weil das Ganze bettet sich ja ein in ein längerfristigen Vorgehen von einer Urheberrechtsindustrie, die versucht, das Recht auf geistiges Eigentum in einem digitalen Zeitalter durchzusetzen, wo es total leicht ist, was zu kopieren. Also ich könnte ja auch einfach YouTube aufrufen und ein Programm starten, das mein Bildschirm aufnimmt und ein Video abspielen. Und dann habe ich dasselbe Ergebnis erreicht. Wieso wird da jetzt gezielt so ein Programm ins Visier genommen, statt praktisch einfach da zu bleiben, wo es immer war in dieser Auseinandersetzung um so Seiten wie Pirate Bay oder so, nämlich zu sagen, so die Leute, die es runterladen und vor allem die es weiterverbreiten, die sollte man versuchen zu erwischen dabei.
Ja, das ist eine gute Frage, die ich natürlich nur, also da kann ich nur orakeln, was der Hintergrund davon ist. Beispielsweise ist mir in dem Zusammenhang auch ein Rätsel, wieso sehr spezifisch YouTube DL hier angegriffen wird, obwohl es noch zig andere Download-Tools gibt, die ebenfalls YouTube-Videos runterladen können und von denen mir bislang nicht bekannt wäre, dass die irgendeinen juristischen Ärger zu spüren bekommen hätten. Also es wirkt so ein bisschen, als hätte man sich da so mehr oder weniger per Zufall eben eines dieser Tools rausgesucht, an dem man jetzt den Fall mal durchexerzieren will, vielleicht in der Hoffnung, dass am Ende irgendein Urteil dabei rauskommt, mit dem man dann sehr leicht zu allen anderen Download-Tool-Anbietern gehen kann und sagen kann, seht ihr, das ist alles illegal, müsst ihr jetzt abschalten. Das Vorgehen an sich ist schwer zu sagen. Also du hast auf Pirate Bay beispielsweise verwiesen. Da war ja nun relativ offensichtlich, dass die Quelle des urheberrechtlich geschützten Materials eben eine illegale ist. Bei YouTube ist das nun klar nicht der Fall, weil es dort die Content-Industrie ja selbst ist, die den Content veröffentlicht. Und das ist nebenbei eben auch eine Voraussetzung für das Recht auf Privatkopie, dass die Quelle eben nicht erkennbar illegal sein darf. Und das ist bei YouTube ja nun gegeben. Der Content dort ist legal veröffentlicht. Ja, insofern wäre meine Interpretation, dass jetzt sozusagen das Feld der Downloads aus illegalen Quellen, das hat man jetzt quasi erfolgreich beackert. Also Pirate Bay hat für mein Empfinden, ich stecke da jetzt nicht so tief drin in der Szene, aber ich bekomme halt natürlich so mit, was in der Presse drüber berichtet wird. Da habe ich schon den Eindruck, dass das vor einigen Jahren eine viel höhere Relevanz hatte, als das heute hatte. Heute ist das Angebot an legalen, bezahlbaren, leicht nutzbaren Quellen für Video- und Audiomaterial viel, viel größer und damit sinkt halt auch einfach der Bedarf von Leuten, auf illegale Quellen zuzugreifen. Das sind aber halt entsprechend alles kommerzielle Angebote, natürlich kommerziell. Und YouTube ist halt ein Anbieter, der sich vornehmlich den Weg verschrieben hat, die Sachen eben werbefinanziert anzubringen. Und wenn ich da dann von meinem Recht auf Privatkopie Gebrauch machen möchte, dann ist das natürlich insofern hinderlich, weil dann ja nicht mehr schön pro einmal abspielen auch ein Werbespot oder gar zwei eingeblendet werden können. Und insofern, ich habe keine Vorstellung davon, wie groß das Problem für die Musikindustrie an der Stelle ist, also was da angeblich dann für einen Schaden entstehen soll.
Das ist ja wahrscheinlich auch ein Grund, warum der Schadensersatz bzw. der Umsatz durch die Verwendung dieses Programms ja irgendwie in dieser Klageschrift mit drin ist, obwohl ja die Betreiber von dem oder die Entwickler von dem Programm das umsonst anbieten und gar nichts dafür verlangen. Vielleicht jetzt so mit diesem generellen Umschlag, worum es da geht. Wie habt ihr jetzt vor, mit dieser Klage umzugehen?
Naja, also erstmal ganz trivial, wir verteidigen uns dagegen. Und das versuchen wir halt auf allen Ebenen. Für uns hat das halt so die zwei Komponenten. Die urheberrechtliche Frage ist sicherlich die, glaube ich, für die breite Allgemeinheit die spannendere ist. Also wenn dann am Ende rauskommt, ob der Download von YouTube-Videos denn nun vom Gericht als legal oder illegal gesehen wird. Das ist ja durchaus eine interessante Sache. Für uns als Hoster ist eigentlich der Aspekt der Provider-Haftung der interessantere, weil der halt eben ja sozusagen den Benchmark dafür setzt, wie mit künftigen Fällen dieser Art vorgegangen werden soll. Und wenn das halt heißt, da kann jederzeit irgendein Anwalt um die Ecke kommen, irgendwas behaupten und eine Kostennote anhängen, dass wir dann sofort sehr hohen Druck haben zu sagen, okay, wir sperren das mal lieber. Das ist halt eine Situation, die wir gerne vermeiden möchten.
Das heißt aber tatsächlich auch, die Provider-Ebene ist, glaube ich, auch interessant für viele Menschen, die jetzt selber das gar nicht nutzen, weil das ja auch bedingt, wie viel Angebot überhaupt da ist im Internet an verschiedenen Seiten, was Provider eigentlich dürfen und was nicht, würde ich an der Stelle noch einfügen.
Ja, das ist richtig. Also natürlich betrifft es objektiv erstmal eine sehr viel kleinere Personengruppe, nämlich eben nur die Hosting-Anbieter im Internet sind. Aber es ist durchaus richtig, auch indirekt darauf zu schauen, wenn ich, der gerne irgendetwas im Internet publizieren möchte und damit zu irgendeinem Hoster gehe, wie groß ist denn dann mein Risiko, dass bei der ersten kleinen Beschwerde mein Hoster gleich sagt, ah ja gut, dann schalte ich das ab, bevor ich mir da Ärger ans Bein binde. Völlig egal, ob das möglicherweise völlig legaler Content war, den ich da veröffentlicht habe. Und das sorgt dann natürlich schon auch für ein Klima, in dem dann unsicherer wird, was ich dann halt so veröffentlichen kann, wie kontrovers das sein kann oder wie sehr rechtliche Grenzen da ausgelotet werden können. Und aus meiner Sicht würde das in der Konsequenz dann heißen, dass der Content, der vielleicht ein bisschen schwieriger zu beurteilen wäre, dann tendenziell eben in anderen Ländern gehostet wird, wo man mit der Strafverfolgung nicht so leicht hinterherkommt. Und ob das nun im Sinne unserer hiesigen Strafverfolgung oder im Sinne von demokratischer Pluralität ist, das kann ich nicht beurteilen, aber mir schwant da eher nichts Gutes.